Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 9. Juli 2024. Genommen von uns und Markus Somm. Ja, die ganze Stadt Zürich ist der Taylor Swift erlegen. Dominik, was gibt es da zu berichten, aus einer natürlich streng politischer Sicht?
Streng politisch, genau. Ja, es ist ein riesen Anlass. Also seit Tagen schon sind die sogenannten Swifties, das sind, ja man kann fast sagen, die Jüngerinnen und Jünger von der Taylor Swift, sind nervös, weil von heute bis morgen gastiert der Superstar von der Popmusik in Zürich mit ihrer Tour, nur schon wie es medial begleitet wird. Also musst du dir vorstellen, 20 Minuten hat ein Ticker, der schon längstens läuft, wo nicht weniger als 7 Journalistinnen und Journalisten jede Meldung sofort bringen. Offenbar sind Ticketpreise auf 600 Franken angestiegen. Das sind Tausende von Menschen, die da irgendwie rum sind. Pro Juventute verteilt Freundschaftsbändchen mit der Sorgentelefonnummer 147. Das ist ein unglaublicher Anlass. Ich weiß gar nicht, ob es so mal so etwas gegeben hat. Also das tut sogar wahrscheinlich den Beatles-Auftritt, glaube ich, wo in den 60er Jahren noch war, in Schatten stellen.
Ja, das sicher. Also die Beatles, ich glaube, die sind noch geflogen. Sind die noch selber aus dem Flugzeug gestiegen?
Ja, genau. Kein Privatjet.
Nein, das ist unglaublich, wie sich das entwickelt hat. Aber es ist ja auch ein bisschen bezeichnend für den ganzen Zustand von dieser ganzen Popkulturszene. Es ist wahrscheinlich, ich meine, Taylor Swift ist der absolute Megastar, wie es auch nicht mehr so viele andere gibt. Da muss man vielleicht auch mal ehrlich sagen. Aber es ist einfach, ich finde es faszinierend, ich finde es begeisternd. Ich finde das irrsinnig, dass man kann, als junge Frau, weil man gut singen kann und gut kann komponieren und gut kann auftreten, kann man Milliarden verdienen. Das ist doch einfach ein Triumph vom Kapitalismus, und wo er zeigt, genau, was ein Kulturbetrieb unter kapitalistischen Bedingungen heisst. Das ist einfach perfekt. Ich meine, die Leute sind also bereit, 600 Franken zu zahlen, damit sie die Frau sehen können, wie sie singt und tanzt. Und das ist einfach genial. Das ist der Vergleich, wenn man dann denkt, das Zürcher Schauspielhaus, wo man die Leute fast mit Handschellen ins Schauspielhaus führen.
Genau. Und mit Subventionen. Schauen.
Und die hochsubventionierten Schauspieler, die Zeug spielen, die kein Mensch interessiert, außer ein paar linke Gymnasiallehrer, die nachher ihre Klassen missbrauchen. Nein, das ist doch der Kontrast, und das zeigt einfach, dass Kultur eine irrsinnige Sache ist nach wie vor. Der Mensch will Kultur, der Mensch ist bereit auch für das zu zahlen, wenn es gute Kultur ist, und wenn es halt schlechte Kultur ist, dann helfen alle Subventionen nicht. Also von dem her, ich muss sagen, ich finde das irrsinnig. Ich habe zwei Töchter, die jetzt gehen, seit Wochen davon reden und sich jetzt vorbereitet haben, und Sonnenhut und Wasser und Ausweis und alles. Das ist also wie ein Pfadilager. Wenn man da geht, geht Taylor Swift schauen. Aber auch andere prominente Leute gehen. Zum Beispiel der Filippo Lüttenegger, Stadtrat, FDP, Zürich hat mir das ja gestern erzählt, den gehe ich auch mit seiner Stieftochter das anschauen. Und ich habe dann gedacht, ja, ich bin auch ein Idiot, ich hätte das eigentlich auch sollen. Nein, das ist wirklich, das ist kulturelles Ereignis, das ist unglaublich.
Also wir zwei gehen nicht, du hast ein Streitgespräch mit dem Roger Köppel. Ich meine, ja, das ist schon ein Kontrastprogramm, also ja.
Genau, aber auch dort muss man sagen, das ist auch begeisternd, weil
ausverkauft, glaube
ich. Leute sollen kommen, ja, es ist ausverkauft und man muss da auch zahlen. Das ist auch irrsinnig, also sogar mit Politik kann man Geld machen, das ist ja auch noch verrückt. Oder mit Russland kann man Geld machen, das ist auch gut. Aber nein, ich meine es etwas ernst, und wir sind uns ja da einig, das ist eben genau der Charme vom Kapitalismus, dass die Leute freiwillig etwas geben, wie es etwas wollen, und dann weiss man auch, was wirklich gefragt ist. Das ist der Unterschied zu der Planwirtschaft, wie sie zum Beispiel von der rot-grünen Stadt gern im Kulturbetrieb betrieben wird. Vielleicht auch noch ein anderer Kontrast, der sogenannte ESC ist jetzt auch ein riesen Thema, das die SRG soll veranstalten nächstes Jahr. Passt ein bisschen zu dem Thema. Ja, was sind da die Einzelheiten?
Ja, die Stadt bemüht sich darum, sogar Bern, obwohl sie hoch bankrott ist. Zürich und Basel und Genf offenbar. Jetzt, Genf, Basel und Zürich sind nicht bankrott, die können sich das einigermaßen leisten. Aber die EDU und teilweise auch Leute aus der SVP bisschen erwägen, das Referendum gegen eben die Subvention, wo in Millionen geht. In Zürich sind es, glaube ich, 5 Millionen. In Bern wären es 30 Millionen, muss man sich so vorstellen, wo man ausgeben will für den Anlass. Und es kommt wie immer, man sagt dann, ja, es ist natürlich ein wahnsinniger Marketing-Anlass, oder wie wenn nachher der Leute auf Bern kommen, weil da ein European Song Contest war. Es ist am Schluss einfach ein Hobby der Politiker, die sich das gönnen auf Kosten von anderen Leuten. Das ist eben der Unterschied zu Taylor Swift. Sie krampft, ich bin überzeugt, die Damen, die arbeiten, auch ihre Crew arbeiten viel. Beim ESC wird auch geschafft, aber weil es eben nicht so interessant ist, kommt das Geld nicht einfach so rein. Und dann muss man beim Staat anklopfen. Und jetzt sagt, die sagen die Städte, die linksgrünen Städte, sagen, ja, ganz schlimm, das Referendum. Weil, wenn wir das Referendum müssen durchführen müssen, dann sind wir dann eben zu spät, dann fallen wir nur schon wegen dem Referendum aus der Grenze, wenn dann die SRG irgendwann entscheidet.
Genau, aber die können ja, die Rot-Grünen sind ja bekannt dafür, dass sie super gut können organisieren. Da können sie das sehr, sehr schnell organisieren. Sie können ja auch Demonstrationen für irgendwelche Anliegen im Jemen können sie auch sehr schnell organisieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen Krokodilstränen. Lustig ist noch der Marcel Dettling, der gesagt hat, die SRG gibt da wieder ein bisschen zu viel Geld aus. Er ist der Meinung, Tele Zürich könnte das zur Hälfte von der Kosten organisieren. Könnte durchaus sein. Ja. Tele Zürich ist halt auch privatwirtschaftlich. Und bei der SRG ist das jetzt gerade wieder eine Generalstabsübung, wo ich weiss nicht, wie viele Leute involviert sind. Das ist wahrscheinlich auch nicht nötig, aber es ist schon noch interessant, da glaube ich auch, dass die linksgrünen Städte das als so ein Prestige-Objekt anschauen. Und das hat sicher mit dem non-binären Sieger zu tun, Nemo. Sie haben das Gefühl, das ist wahnsinnig beliebt, das ist ein unglaubliches Thema. Und ich glaube, viele Leute hat das eigentlich nicht so wahnsinnig interessiert. Ich glaube, die ESC, ja, das gibt sicher sehr viele Leute, die das gerne schauen, aber nicht jetzt, ob das non-binär ist oder transsexuell oder homosexuell oder heterosexuell. Das ist eigentlich nicht der Witz, sondern der Witz ist einfach Musik. Musik würde interessieren. Und das ist ja, wie wir jetzt am Anfang gesagt haben, Taylor Swift, das ist ein Geschäft, das muss man gar nicht subventionieren. Da muss man sich auch nicht so wahnsinnig nach der Decke strecken. Gut, gehen wir ein bisschen zu mehr Politik. Der Tito Tettamanti, der Altherr aus dem Tessin, der Altherr vom Liberalismus in der Schweiz, einer der besten Kenner vom Liberalismus, ein erfolgreicher Unternehmer, aber auch ein erfolgreicher Politiker für die damals noch bürgerliche CVP
KK.
In Tessin, oder? KK. Hat einen bemerkenswerten Artikel gemacht in der Zürich-Zeitung. Dominik, was gibt es da zu sagen?
Ja, er betont, und ich muss natürlich sagen, das fällt bei mir halt auf einen fruchtbaren Boden, weil ich auch glaube, das haben eben die Liberalen in Westeuropa verpasst. Er betont, dass es am Schluss eben um eine Kulturauseinandersetzung geht, die wir erleben. Die westliche Kultur ist in Gefahr, bedroht wird sie von innen wie von außen. Und es geht wirklich, wie in seinem Artikel, den ich allen empfehle zu lesen, im Feuilleton von der NZZ, oder es geht darum, dass die Errungenschaften der modernen Attraktivität eingebüßt haben in den Augen von vielen, dass man sie auch nicht mehr versteht und dass man darum sich für die Errungenschaften nicht mehr einsetzt. Und dann ist das möglich, wo man an verschiedenen Orten sieht. Am ESC sieht man es, man sieht es an den Palästina-Demonstrationen an den Universitäten, man sieht es auch, du hast Schauspielhaus erwähnt, an den Theater von der heutigen Zeit, man sieht es in den Medien von der heutigen Zeit, dass letztlich die westliche Gesellschaft und das, was sie ausmacht, in Geiselhaft geraten von Aktivisten, die irgendetwas behauptet, das ist ein Verlust an der Errungenschaft am Schluss vom Tag der Aufklärung. Rebellion um jeden Preis, ohne Inhalt oder einfach mit irgendwelchem Inhalt, wo man irgendwo abgekupfert hat, oder? Man kann dann für die Hamas sein, man kann für den Putin sein, man kann irgendwie wieder Mao-T-Shirt tragen, man kann den Che Guevara verehren, man kann gleichzeitig irgendwelche Drogen konsumieren und für die freie Liebe sein. Es passt alles. Es ist wie ein Pinnacle von der Beliebigkeit von der Postmoderne. Und das kritisiert er. Er fordert auf, man soll gegen das kämpfen und wieder entdecken, was der Westen eigentlich ausmacht.
Genau, und da ist also wirklich ein wichtiger Weckruf von Tito Tettamanti, der 93 ist und immer noch sehr gut zweig und geistig absolut blendend zweig. Und vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis, oder? Wir haben über das schon mal geredet, Kultur und Religion gehören zusammen. Ich glaube, je länger, je mehr, dass der Untergang von der Religion, der Untergang vom Christentum oder auch vom Judentum in Europa, der Untergang vom Judentum nicht so freiwillig, der hat unglaublich zu dieser Sinnkrise beigetragen, wo eben sehr viele Leute eigentlich nicht mehr wissen, wie dumm sie noch tun müssen, wo sie wirklich sich mit den Ideologien oder Anliegen auseinandersetzen, wo die meisten Leute, die irgendwo noch Tassen im Schrank, alle Tassen im Schrank haben, das Gefühl haben, hey, sind die nicht mehr ganz bache. Also man sieht das wirklich bei der Palästina-Demo, man sieht das bei den Woke-Themen und so weiter. Und ich glaube, dort überall ist deutlich eben der Verlust an Religion, der da eine grosse Rolle spielt.
Vielleicht noch ein Punkt, der mir noch wichtig ist. Also damit dann die Anti-Aufklärungsbewegung funktioniert, und das beschreibt er ganz gut und ist mir noch nie so aufgefallen, aber damit das klappt, muss dann eben abweichende an die Aufklärung noch erinnern, die Meinungen musst du eben canceln. Also Cancel Culture ist wie ein Symptom, das dann auftaucht, weil es sonst nicht funktioniert. Wenn du wirklich dann noch eine zivilisierte Debatte hast darüber, was wahr ist und was falsch, was gut ist und was schlecht, dann kommt ja irgendwann aus, dass das, was in Gaza läuft, kein Genozid ist, dass es biologisch zwei Geschlechter gibt und so weiter. Und damit es dann eben funktioniert, musst du diese Meinungen unterdrücken. Und er sagt dann, oder, das haben wir ja alles schon mal gesehen, Kopernikus, Galilei, Pascal Newton, die schottische, französische Aufklärung, die hat man immer probiert zu unterdrücken und auszulöschen. Und dort, an dem Punkt, stehen wir wieder. Und das finde ich, das ist noch die Essenz, finde ich, vom Weckruf von Tito Tettamanti.
Absolut. Noch ein anderer Artikel, den wir vielleicht auch noch erwähnen müssen, auch wieder von der Zürich Zeitung. Ja. Also keine Angst, wir erwähnen auch wieder mal andere Zeitungen, aber das sind jetzt zwei sehr gute Texte. Ayan Hirsi Ali, eine von der, meiner Meinung nach, beeindruckendsten politische Intellektuelle von der Gegenwart. Eine Frau aus Somalia, die jetzt über Holland nach Amerika, Amerikanerin ist und so weiter. Eine Frau, die unglaublich immer wieder mit einem unglaublichen Mut auftreten ist, hat auch einen Artikel geschrieben zum Thema Migration. Dominik, was muss man da dazu sagen?
Das ist auch ein Pflichtstoff, finde ich, heute. Sie schreibt eben, eine Demokratie braucht irgendwo durch Grenzen. Sie braucht Grenzen und sie braucht eine kontrollierte Einwanderung. Weil die Gesellschaften, die müssen letztlich können definieren, was sie mögen an Zuwanderung, an neuen Kulturen, an neuen Ideen, auch an neue Haltungen könnt integrieren. Und darum ist das Konzept von Open Borders funktioniert nicht, weil das mit der Selbstaufgabe von Kulturen, von Menschen, von Werthaltungen, letztlich auch von politischen Abläufen, politischen Prozessen, politischen Kulturen zu tun haben. Und ein wahnsinnig wichtiger Text. Ich finde auch, man hat das ja gerade in Großbritannien erlebt, das hat die Bewegung gegeben, Muslim Vote, oder, wo einfach ungebundene, also parteiunabhängige Kandidaten unterstützt hat, wo nur ein Programm hatten, Palästina anerkennen, Israel verdammen und von Genozid und so weiter schwafeln. Und komplett absurd und völlig schräg in der politisch-demokratische Tradition vom Vereinigten Königreich. Und da habe ich schon gedacht, da ist etwas ins Rutschen gekommen, wo nicht weiter darf ins Rutschen geraten, weil sonst tun wir das Kind im Bad ausschütten. Oder?
Genau, sie hat einen sehr guten Vergleich gemacht, auch was das eigentlich heisst, und zwar mit Blick auf Russland und die Ukraine. Mhm. Oder? Dort sind ja alle Leute absolut einverstanden, dass das, nicht alle Leute, aber viele Leute sind einverstanden, dass es geht nicht, dass Russland einfach die Ukraine angreift und annektiert und dann vielleicht besiedeln. Und dann sagt sie, ja, man könnte es auch umgekehrt machen. Also man tut zuerst das Land einfach besiedeln mit Russen, und wenn dann genug Russen dort sind, sagt man, ja, also das gehört uns. Und historisch ist das auch so passiert, dass sehr viele Gebiete von der Ukraine sind von Russen besiedelt worden. Nicht alle, aber ein paar wichtige. Und diese Gebiete werden jetzt eben verlangt von den Russen und sagen, das sind unsere Gebiete. Also, wenn man es eben umgekehrt denkt, dann muss man sagen, es ist eine Art von Landnahme. Oder? Wenn man Open Borders macht und die Leute einwandern, ohne dass sie eigentlich ihre kulturelle oder politische Identität aufgeben und anpassen den Einheimischen, dann ist das eine Art von Eroberung. Und das ist dann auch nur eine Frage von der Zeit. Entweder sagt man, wir tun zuerst erobern und dann besiedeln, oder wir tun zuerst besiedeln und erobern. Und genau da, wo das Beispiel, das du gesagt hast, von England, zeigt eigentlich, was das heisst. Oder? Dass eben im Prinzip da kommen Minderheiten, die nichts zu tun haben nachher mit der englischen Mehrheitsgesellschaft und die eigentlich gar nicht wollen, dass genau das England, das es gegeben hat, weiter als England gilt. Und so tun sie dann auch wählen. Also von demher ist völlig klar, Nationalstaat und Grenzen gehört eben zusammen, und Demokratie und Nationalstaat und Grenzen gehört auch zusammen. Wirklich ein bemerkenswerter Artikel, den ihr lesen. Sehr wichtig, auch für die Schweiz.
Genau,
also diskutieren,
exakt.
Personenfreizügigkeit und so weiter. Jetzt noch ein anderes Thema, das uns aufgefallen ist. ein Inserat, das einfach zeigt, wie man heute auch mit einem gewissen Mut kann als Unternehmer einfach wieder Klartext reden oder Common Sense kann ausstrahlen. Dominik, um was geht's?
Ja, ein Liessacher Autoimporteur sucht Mitarbeiter. Das ist noch nichts Spezielles. Die Person muss Automobilmechatroniker/in sein oder Fachmann/Frau. Und, aber dann fängt es an und es ist ganz, ich muss es einfach vorlesen. Wenn bei dir Work-Life-Balance Work ist, dann suchen wir genau dich. Wenn du statt 80% lieber 120% arbeitest, weil dein Job genau das ist, was dich glücklich macht, dann suchen wir genau dich. Wenn hartes, genaues und zielorientiertes Arbeiten dein Credo ist, dann suchen wir genau dich. Wenn du lieber 50% arbeiten möchtest, zu 100% Lohn mit 8 Wochen Ferien im Jahr und du dich die anderen 50% deiner Zeit lieber auf die Straße klebst, dann suchen wir dich nicht. Wenn du als Pronomen ein 4 Monate alter Fuchs bist oder ähnliche Pronomen trägst, dann suchen wir dich nicht. Es ist eine klare Aussage, was er braucht und was nicht. Das ist doch toll.
Absolut. Und man muss allen Arbeitgebern sagen, fangen an. So genau müsst ihr die Inserate schreiben, damit die Kultur von einer radikalen linken Minderheit einfach ad absurdum geführt wird und auch bekämpft wird. Ihr müsst euch wehren, wir müssen uns alle wehren. Es geht nicht, dass wir uns ständig irgendwelche verhaltensauffälligen Teenager anpassen, die birnweiche Ideen haben. Und wir, wir sind alle erwachsen und schauen so ganz ein bisschen mit Mitleid schauen wir da und sagen, ja, nein, eben, ist halt ein verrückter Junge. Nein, sagen einfach wieder mal nein und sagen wieder mal, es ist falsch. Und sagen wieder mal, was gesunder Menschenverstand heisst. Gut, wir gehen zum letzten Thema und das ist Frankreich. Wir haben gestern darüber geredet. Ja, ich glaube, das ist noch nicht erledigt, meiner Meinung nach. Ein historisches Ereignis, was passiert ist in Frankreich. Die Leute unterschätzen es noch. Dominik, was ist da der Stand?
Ja, Camille Lotte hat eine Analyse geschrieben, die ich auch wirklich allen empfehle zum Lesen. Sie ist Doppelbürgerin, sie hat ihre Stimme abgegeben. Und ich finde wirklich, Frankreich ist an einem sehr, sehr schwierigen, aber auch interessanten Punkt jetzt auch aus Schweizer Sicht angelangt. Und viele von unseren Kollegen bei anderen Medien haben das vollkommen verzerrt irgendwie dargestellt. Das, was passiert ist, das hat man noch einigermaßen sachlich können lesen. Das Rassemblement National ist auf dem dritten Platz, wenn es um die Sitzverteilung geht. Wenn es um Prozent geht, ist die Partei deutlich auf dem ersten Platz. Es ist die grösste Partei, hat also am meisten Stimmen gemacht. Aber weil die Mitte von Emmanuel Macron, die hat einmal liberal geheißen, das war nie liberal gewesen, und die Linksextremen, die Volksfront zusammengespannt haben, ist es so gekommen. Das hat zu tun mit dem französischen Wahlrecht. Aber zu was das führt, ist eine gegenseitige Blockade, nämlich von denen, die jetzt eine Koalition bilden sollten. Die Linksextremen sind schon auseinandergefallen. Sie suchen zwar einen Premierminister, sie wollen die Abwesenheit von Emmanuel Macron am NATO-Gipfel dazu nutzen, so einen Premierminister vorzuschlagen, aber das ist nicht vorhanden. Der Jean-Luc Mélenchon, der wird bejubelt von der SP in der Schweiz, das ist ein linksextremer Antisemit mit Putin-Schlecker ist er auch noch gerade. Das ist komplett absurd. Mit dem kannst du nicht regieren und so weiter. Es droht, und das ist ein bisschen die Konklusion von der Gami, es droht wirklich ein grosses Problem, ein Chaos, und das Verrückte ist, man darf das Parlament nicht nochmal auflösen während 12 Monaten. Also es gibt frühestens Neuwahlen in einem Jahr. Das Land ist gespalten, es ist auch geschwächt, ökonomisch sowieso, aber jetzt auch noch politisch.
Ja, vielleicht noch schnell. Wir haben ja vorher jetzt wirklich 2 gute Artikel in der Zürcher Zeitung erwähnt und vielleicht gut, das sind Gastautoren. Aber einfach noch ein kleines Beispiel, wie weit das eigentlich geht, wie man eigentlich den Linken oder Linksextremen erleidet. Zürcher Zeitung, oder besser gesagt die Korrespondentin, die ist glaube ich neu, die heisst Nelly Kreusch, ich kenne die nicht. Ist sehr interessant. Immer wenn sie über Le Pen schreibt, dann schreibt sie immer die Rechtsextremen. Und bei den Linksextremen schreibt sie immer die Linksradikale oder die radikale Linke. Das klingt natürlich viel vornehmer und viel weniger schlimm. Und wenn sie von Linksextrem redet, dann tut sie nur zitieren. Ich glaube, der Bardella, der gesagt hat, das sind die Linksextremen. Sie selber findet die nicht linksextrem. Bei den Rechtsextremen schreibt sie immer rechtsextrem. Aber bei den Linken und bei den Linksextremen immer sehr vornehm, als wäre sie tätig für das Parteiblatt von der SP. Der Cedric Wermuth würde etwa so schreiben. Also da sieht man auch ein bisschen die Verwahrlosung, selbst bei einer Zürich-Zeitung, wo nicht mehr kann den Double Standard kann irgendwie durchbrechen, wo es heisst, eben die Rechten sind ganz, ganz schlimm, während die Linken, auch wenn sie den Genozid an Juden gut finden und so weiter, ja, das ist okay, ja, das sind noch interessante Leute. Also ist ja so ganz peinlich. Gut, vielleicht noch ein anderes Thema, du hast am Schluss noch angetönt. Die ökonomischen Konsequenzen. Oder? Zurzeit ist es ja so, dass man das Märkte, also die Finanzmärkte international, sie trauen eigentlich immer noch Frankreich. Aber wenn man so die Kennzahlen anschaut von Frankreich, Frankreich ist massiv verschuldet. Der Staat ist unglaublich verschuldet. Und das ist jetzt nicht ein Hinweis, der von mir kommt, sondern von Konrad Hummler, unserem Präsident und ehemaliger Banker, der gesagt hat, das ist nur noch eine Frage von der Zeit, dass die internationalen Finanzmärkte Frankreich werden deklassifizieren und sagen, das ist nicht mehr gut, das ist nicht mehr sicher. Also er ist absolut überzeugt und ich glaube, das ist eine gute These oder eine gute Vermutung, dass Frankreich auch wirtschaftlich massiv unter Druck kommt an den Finanzmärkten, weil das Land ist wirklich nicht gut weg. Und jetzt gilt es immer noch als eine der Stützen des Euro. Und der Euro ist ja auch so etwas, wo immer wieder krisenanfällig ist, wie es eine Währung ist, die eigentlich nicht funktioniert. Und wenn dann mal klar ist, dass eigentlich nur noch Deutschland den Euro stützt, dann kann das enorme Konsequenzen haben. Also von dem her, ich bin absolut überzeugt, Frankreich geht da sehr unruhigen Zeiten entgegen. Emmanuel Macron hat einen grossen historischen Fehler gemacht. Er gemeint, mit diesen Neuwahlen können wir das Problem sofort lösen und hat eigentlich das Problem, meiner Meinung nach, total vertäuscht. Gut, das war es gewesen. Bern einfach an dem 9. Juli 2024. Toni Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wer diese Art von Journalismus gut findet, sollte uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das hilft uns am meisten. Das sorgt dafür, dass Bern einfach weiterhin so produziert werden, wie sie jetzt produziert wird. Und das Zweite, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich sage es jedes Mal, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn wünschen wir noch einen schönen Abend und vor allem bei dem wunderschönen Wetter, wenn ihr zu der Taylor Swift geht, sagen dann lieber Gruß. Wir sind Bewunderer, wir finden sie gut und sonst hören wir uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.